SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Marie Gedin, guten Tag. 2 Tage ist die Europawahl jetzt her und da müssen wir uns spätestens wieder mit der Welt da draußen befassen. Zumal Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Krieg in Gaza ja auch viel mit der EU zu tun haben. Also, heute findet in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt und während der Krieg unvermindert weitergeht und auch kein Ende in Sicht ist, ist schon jetzt klar, es werden Unsummen gebraucht. Eine echte Mammutaufgabe, wie allein die Frage nach dem Energienetz an unsere Korrespondentin in der Ukraine, an Andrea Beer, zeigt.
Seit Mitte März hat Russland 6 große Angriffe geflogen. Und was ist da kaputt? Kohlekraftwerke, Wasserkraftwerke, Umspannwerke, Hochspannungsleitungen, Verteilerstationen, die Strom eben auch in Gebiete bringen könnten, wo es besonders schwierig ist, eben im Osten oder im Südosten. Und es ist bis zu 5-mal gravierender als im Winter 2022/23. Und man befürchtet sogar einen totalen Blackout im ganzen Land. Zurück zu Ihrer Frage. Es ist eben unter anderem eine von sehr vielen Überlegungen, dass man eben dezentral das Energiesystem macht. Es war ja zum Beispiel auch Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, mehrfach schon hier. Und beim letzten Mal waren wir in einer Schule in Irpin, da haben wir ihn begleitet, wo eben eine Solaranlage auf das Dach kommt. Und es ist eben so, dass es sehr viele unterschiedliche Ebenen geben muss, damit irgendwie der Wiederaufbau vorankommt. Die Dezentralisierung des Energiesystems ist zum Beispiel ein Ziel, eine Idee, dass man eben auch nicht auf einen Schlag mit einem Angriff alles ins Dunkle widerlegen kann. Aber das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe.
Seit dem Vormittag läuft die inzwischen 3. Ukraine-Wiederaufbaukonferenz und zum Auftakt sagte der Bundeskanzler:
Wir bauen die Ukraine wieder auf, stärker, freier und wohlhabender als zuvor. Dabei können Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in unseren Ländern heute leben, lebendige Brücken sein. Frauen und Männer, die die Sprache des anderen Landes sprechen, die heute hier in Unternehmen arbeiten, die vielleicht schon morgen eine wichtige Rolle spielen beim Wiederaufbau der Ukraine.
Und theoretisch könnten sich die Politiker und Politikerinnen der Ampel auf dieser Ukraine-Konferenz natürlich auch schon noch mal über die Wahlergebnisse vom Wochenende austauschen. Unter den 2000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf dem Berliner Messegelände sind nämlich neben Bundeskanzler Scholz auch Außenministerin Baerbock, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Vor allem aber natürlich ist da der ukrainische Präsident Selenskyj.
Der Bundeskanzler zeigt sich gegenüber dem ukrainischen Präsidenten überzeugt. Russland wird nicht durchkommen mit seinem imperialistischen Angriff, versichert Olaf Scholz Wolodymyr Selenskyj auf der Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Putin müsse erkennen, es werde keinen militärischen Sieg und keinen Diktatfrieden allein zu seinen Bedingungen geben. Scholz sagt Selenskyj daher ein 3. Patriot-Flugabwehrsystem zu, noch mehr Artilleriemunition, alles in den kommenden Wochen und Monaten. Auf der Wiederaufbaukonferenz in Berlin soll es allerdings weniger um Waffen, sondern um Investitionen gehen. Fast 500 Milliarden Dollar, so schätzt die Weltbank, werden für Wiederaufbau und Modernisierung des kriegsgeplagten Landes nötig sein. Es geht darum, wie Häuser, Straßen, Kraftwerke und Fabriken in der Ukraine wieder instand gesetzt werden können. Am Nachmittag wird der ukrainische Präsident in einer Sondersitzung des Bundestags eine Rede halten, zum ersten Mal persönlich. Vor 2 Jahren, kurz nach der russischen Invasion, war Selenskyj per Video zugeschaltet worden. Damals hatte er eindringlich um Waffenlieferungen gebeten. Inzwischen ist Deutschland der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine nach den USA.
Barbara Kostolnik aus Berlin über internationale Hilfe für die Ukraine. Und nicht nur die Frage nach Krieg und Frieden dort ist zentrales Thema heute. Im UN-Sicherheitsrat ist ein Waffenstillstand für Gaza vielleicht ein klein wenig realistischer geworden. Das Gremium hat sich hinter den Vorschlag der USA für eine Feuerpause im Gazakrieg gestellt. Mit 14 Ja-Stimmen, nur Russland hat sich enthalten. Und in Europa reden wir heute natürlich auch noch 2 Tage später über die EU-Wahlen, die in Frankreich ein Erdbeben ausgelöst haben politisch und in Deutschland durchaus eine, sagen wir, dezente tektonische Plattenverschiebung. Und weil ja schon ab 16 gewählt werden durfte, schauen jetzt alle wie das Kaninchen auf die Schlange auf minderjährige Menschen und was die so bei TikTok und in der Wahlkabine treiben. Bei SWR aktuell hat Sozial- und Bildungswissenschaftler Klaus Hurrellmann von der Hertie School in Berlin erklärt, was der junge Mensch wählt und warum.
Sie schauen, wofür steht denn eine Partei? Und ist das ein Thema, was auch in meinem persönlichen Horizont liegt? Und da muss man feststellen, die Grünen, die ganz stark auf den Klimawandel, auf die Umweltpolitik gesetzt haben, finden ihre Resonanz. Aber sie haben nicht die Themen getroffen, die für die jungen Leute ganz vorne stehen. Das ist nicht mehr so sehr das Klima, sondern das sind die wirtschaftlichen unsicheren Aussichten und die Gefahr, dass man in eine Inflation hineinläuft und der Wohnraum knapp wird und das ganze Leben teurer wird und das Rentensystem möglicherweise nicht stabil ist. Der Krieg in Europa und natürlich die Migration, das sind die Themen. Und die sind dann von den Grünen und auch von den anderen Regierungsparteien nicht in einer solchen klaren Weise aufgenommen worden, dass die jungen Leute sich angesprochen fühlen.
Wir lernen also, junge Menschen interessieren sich nicht automatisch für Themen wie Umwelt und Naturschutz. Und darum lassen wir die Jungen jetzt auch beiseite und würdigen jemanden, den das Thema Umweltschutz bis ins hohe Alter, bis zuletzt umgetrieben hat. Den Mann, der Ende der 80er beherzt in den Rhein gesprungen ist, den früheren Bundesumweltminister Klaus Töpfer. Eine Sprecherin der CDU teilte mit, Töpfer sei nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben. Klaus Töpfer wurde 85 Jahre alt. Er war unter Helmut Kohl von 87 bis 94 Bundesumweltminister.
Klaus Töpfer macht als CDU-Bundesumweltminister bereits in den 1980er Jahren auf die schwierige Endlagersuche für radioaktiven Müll aufmerksam. Er führt den gelben Sack ein und setzt sein FCKW-Verbot durch. 1998 geht Klaus Töpfer als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen nach Nairobi. Fortan bekämpft Töpfer die Selbstsucht der westlichen Gesellschaften. Er tritt dafür ein, die Kosten des Wohlstandes heute und überall einzupreisen, um sie weder in die Zukunft zu verschieben, noch anderen Menschen oder anderen Regionen der Welt aufzubürden. Er vermittelt zwischen Entwicklungsländern, Schwellen- und Industrieländern. Bis zu seinem Tod bleibt Klaus Töpfer der Umweltbewegung verbunden, auch in den letzten Jahren, die er wieder in der Heimat seiner Frau im westfälischen Höxter verbringt.
Fokus Südwest.
Nicht nur das EU-Parlament ist neu gewählt worden, in vielen Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sind ja auch die Kommunalparlamente neu gewählt worden. Und da fehlten bislang noch etliche Ergebnisse. In vielen Wahlkreisen hat es wegen technischer Probleme länger gedauert, alle Stimmen auszuzählen. Zum Beispiel in Worms oder Trier. Auch Koblenz kämpft mit technischen Problemen, wie SWR-Reporter Kimon Schanze berichtet.
Zwei USB-Sticks mit den Daten von den letzten beiden Stimmbezirken können nicht ausgelesen werden. Die Stadt hat deshalb eine IT-Firma um Hilfe gebeten. Man rechne in Koblenz aber damit, dass das Endergebnis der Kommunalwahlen noch im Laufe des Tages veröffentlicht werden kann. In Kaiserslautern hatte die Technik gestern einen Wahlsieg der AfD vorausgesagt. Da ist jetzt aber klar, dass SPD und CDU doch auf etwas mehr Stimmen gekommen sind. Auch in Baden-Württemberg werden im Laufe des Tages die meisten Endergebnisse erwartet. Die CDU und die AfD konnten in vielen Regionen Wähler dazugewinnen. Zum Beispiel in Pforzheim, da ist die AfD stärkste Kraft. In Tübingen und Ulm bleiben es dagegen die Grünen.
In einem Zug im Saarland hat es einen gefährlichen Messerangriff gegeben. Da wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. SWR-Reporter Jakob Reifenberger mit Details.
Kurz vor dem Hauptbahnhof Saarbrücken wurde der 21-jährige Mann gestern Abend angegriffen. In einer Regionalbahn von einem Mann mit einem Messer und das völlig unvermittelt. So konnte er es der Bundespolizei noch selbst schildern, dann kam er in ein Krankenhaus. Er wurde operiert und ist außer Lebensgefahr. Der Angreifer, laut Polizei ein Mann aus der Türkei, flüchtete. Etwa 3 Stunden nach der Tat stellte er sich selbst. Er kam zur Wache am Hauptbahnhof. Das Motiv ist noch unklar. Der Angreifer soll im Lauf des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Und sonst so?
Persönliche Ansprache ist ja wichtig, Augenhöhe, Empathie. Und all das gilt nicht nur in der politischen Kommunikation, wie wir ja ausführlich nach den Wahlen jetzt nochmal erklärt bekommen. Es gilt auch bei Elefanten. Forscher vermuten, kann man heute nachlesen, dass Elefanten tatsächlich ähnlich wie Menschen Namen nutzen, also namenähnliche Rufe. Und es wäre bislang die einzige Tierart, von der wir das wüssten. Die Details sind beeindruckend. Wenn ein Elefant mit seinem Namen angerufen, gesprochen, geschnaubt wird, dann kommt er tatsächlich schneller zu demjenigen, der ruft. Gut, das ist im Menschenreich nicht immer so. Und innerhalb der Familie, zeigt die Studie, kann ein Elefant auch mehrere Namen haben. Vielleicht so wie bei Spitznamen. Also, Elefanten sind offenbar noch intelligenter, als wir bisher angenommen haben. Und möglicherweise ist genau das etwas, das diese Tierart dann von unserer Spezies unterscheiden könnte.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.